Stay Connected, der Podcast von Otto Misu. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um Beziehungen im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext. Dazu sprechen wir mit inspirierenden Menschen, die mit ihren Projekten, Organisationen oder Unternehmen bereits erfolgreich Beziehungen mit ihren Märkten aufbauen. Wir möchten wissen, wie und wodurch diese Beziehungen entstehen, wie lange sie haltbar sind und nicht zuletzt, welchen ökonomischen Wert sie für Unternehmen und Organisationen haben. Mein Name ist Helge Thomas, ich bin Kreativdirektor bei Otto Misu und führe Sie durch diese Sendung.
Nimmt aber auch echt so Trinkgeräusche und so mit.
Ja, da kommen Trinkgeräusche mit, ja. Wir hatten ja, das ist eigentlich ein alkoholfreier Podcast. Aber eigentlich auch. Trinken wir nicht.
Nee.
Ja, aber wir liefern die Bilder in den Shownotes nach. Wir trinken wirklich nur Kaffee und Wasser hier. Blubwasser. Das Blubwasser ist kein stilles Wasser.
Nein.
Muss man aufstoßen. So. Mr. Farm Up, Jan Kalbfleisch. Heute zu Gast bei Stay Connected, dem Podcast von Otto Misu. Mein lieber Jan, wir haben im Vorfeld ja kurz gesprochen. Bei uns geht es um Beziehungen im wirtschaftlichen, aber auch im gesellschaftlichen Kontext. Wir machen heute die Schere vielleicht noch ein bisschen weiter auf und nehmen den politischen Kontext noch mit dazu. So viel mal vorab verraten. Bevor wir aber tatsächlich einsteigen, passenderweise und vielleicht auch so ein bisschen als Vorstellung deiner eigenen Person, ein paar Fragen zum Thema Beziehungen. Als da wäre die erste. Eine Beziehung bedeutet für mich
den dauerhaften Austausch weit über das einfache Senden und Empfangen von Informationen hinaus. Sondern bei Beziehungen muss bei mir schon mehr passieren als einfach nur senden und empfangen.
Okay. Was war denn oder ist die wichtigste Beziehung in deinem Leben?
Ganz schwierige Frage. Ich habe es mir vorher durchgelesen. Ich hoffe mal, dass viele Leute, die meinen, sie hätten die wichtigste Beziehung meines Lebens, zu mir das nicht sehen werden oder hören werden. Aber es ist tatsächlich die Beziehung zu meiner Schwester, die zum einen aufgrund der Länge, die kennt mich eben seit ich auf der Welt bin, und aufgrund der vertrauensvollen Intensität doch sicher nach wie vor die wichtigste Beziehung in meinem Leben ist.
Okay, schön. Jetzt wird es persönlich, also noch persönlicher. Bist du in Beziehungen eher ein Geber oder ein Nehmer?
Ganz definitiv ein Geber. Ich hasse es, beschenkt zu werden. Ich hasse es, gefeiert zu werden. Deswegen würde ich meine Geburtstag auch nie feiern. Wenn es nicht im Kalender stehen würde, würde ich es selbst überhaupt nicht begehen. Weil ich hatte vor kurzem Geburtstag und hatte wieder Diskussion mit meiner Freundin deswegen. Und mir macht es viel mehr Spaß zu geben als zu nehmen.
Cool. So, jetzt tatsächlich schon jetzt mal ein bisschen den Switch in die wirtschaftliche Beziehung. Hast du denn als Kunde, als Konsument eine Beziehung zu einem Unternehmen?
Auch eine sehr geile Frage, habe ich wirklich auch lange überlegt, weil ich bin ja grundsätzlich ein großer Gegner dieses plumpen Beziehungssuchens von Unternehmen heute. Also heute muss ja jede Marke muss irgendeine Beziehung aufbauen. Gerade so Startups und so sind da, finde ich, relativ penetrant, was ich durchaus ablehne. Das ist jetzt zwar total oldschool, aber dennoch, es gibt eine Marke, zu der ich seit Jahrzehnten verbunden bin, und das ist die Automarke BMW.
Oha.
Ja.
Wie das?
Ja, weil ich seit sage und schreibe grob 30 Jahren Auto fahre und davon 26 Jahre BMW. Überaus erfolgreich, weil ich noch nie irgendwo liegen geblieben bin mit einem BMW und sonst irgendwas. Und BMW hat es irgendwie geschafft, dass man müsste mir schon wirklich etwas antun, damit ich wechseln würde. Also wenn ich nach einem neuen Auto suche, dann suche ich grundsätzlich erstmal, was gibt's denn bei BMW? Mhm. Ohne dass ich großartig links oder rechts schauen würde.
Aber du hast für dich keinen speziellen Grund definiert, also weil die Bayern sind oder weil du jemanden kennst dort oder weil einfach aufgrund der Qualität und
aufgrund dieser Mischung aus dem Markenversprechen, also das BMW war ja mal Freude am Fahren, was ich eigentlich echt ziemlich ziemlich gutes Ding fand und natürlich die Qualität der Autos an sich, weil ich bin ja dann nach wie vor, obwohl ich sehr viel Bahn fahre mittlerweile, Vielfahrer und mag diese Autos einfach. Setz mich da rein und fühle mich zu Hause.
Das lassen wir mal so stehen.
Ja, ich weiß, das ist jetzt
Autos. Alles gut. Alles gut. Ich war kurz davor, den Podcast abzubrechen, weil wenn du sagst, dieses Beziehungsgetue zwischen Unternehmen und Märkten, das ist ja nun dummerweise genau unser Purpose, aber.
Ich sagte ja, wenn es penetrant und plump versucht wird, das würdet ihr ja nie tun.
Nein, niemals. So, das Gelingen von Beziehungen hat ja immer auch eine emotionale Komponente. So, und was wir als Agentur in vielen Briefings von Unternehmen immer wieder hören, ist dieser Wow-Moment. Bei Events, Messen, Kampagnen, was auch immer. Sorgen Sie mal dafür, für diesen Wow-Moment bei unseren KonsumentInnen. Wann hattest du das letzte Mal mit einem Unternehmen, im Kontext eines Unternehmens, einen Wow-Moment?
Das war tatsächlich bei BMW.
Das auch bei BMW. Gut, dann weiter. Nächste Frage. Nee, was? Welche?
Na, weil ich vorgestern mein Auto aus der Inspektion abgeholt habe und stand da so an der Theke, wie immer in Eile und nichts Böses ahnen und guck dann ein bisschen nach rechts und sehe da den neuen 8er BMW schön inszeniert. Und da dachte ich mir wirklich, wow, das ist mal ein wunderschönes Auto. Dass ich nie fahren werde, das ist mir völlig klar, aber einfach dachte ich mir, das haben sie wieder mal schön hingekriegt. Ja.
Den 8er BMW, ich wusste gar nicht, dass es einen 8er BMW
gibt. Das wusste ich bis dahin auch nicht. Ja. Also, dass es einen gibt, den gibt es ja schon länger, aber dass es einen neuen gibt, wusste ich auch nicht. Also,
ich verfolge das jetzt nicht so intensiv. Elektrischen i8, mit dem habe ich gehört.
Ja, mit dem hängt er auch so rein formensprachentechnisch zusammen, ja.
Wir springen jetzt mal wieder weiter von BMW, sonst müssen wir das Ganze noch als Werbung markieren.
Ich weiß, du hättest wobei, jetzt keine Apple gehört.
Wir könnten refinanzieren vielleicht von BMW. Ich rufe die mal an.
Ruf die mal an.
Ja, der Kalbfleisch, der hat so Werbung für Sie gemacht. Ich würde da mal vorschlagen, Sie finanzieren diesen Podcast. Nächste Frage. Erfolgreiche Beziehungen basieren oft auf gemeinsamen Werten und Interessen, so zumindest unsere Überzeugung, auch im wirtschaftlichen Kontext. Was sind denn deine drei wichtigsten Werte?
Mein wichtigster Wert Nummer eins ist definitiv Fairness. Versuche ich immer zu geben und bin sehr schnell sehr enttäuscht, wenn ich auf unfaire Menschen treffe. Der nächstwichtige Wert ist Ehrlichkeit. Weil ich glaube, dass das ist ein sehr pragmatischer Hintergrund. Ich glaube, wenn man professionell lügen will, muss man extrem gut sein. Und das bin ich nicht. Deswegen bin ich lieber ehrlich, auch wenn es manchmal unbequem ist. Und der dritte Wert für mich ist Authentizität. Also ich versuche ganz selten nur mich zu verstellen und jemand anders zu sein oder irgendwie meinem Gegenüber zu gefallen, nur damit ich irgendwelche Dinge erreiche und weil ich glaube auch, dass es auf Dauer nicht funktioniert.
Da bin ich immer gespannt, wie das nach einem Gespräch weitergeht, wenn wir von den politischen Beziehungen reden. Zweite Frage in dem Kontext. Erfolgreiche Beziehungen haben viel mit gemeinsamen Interessen zu tun. Also natürlich im persönlichen Kontext, wenn man als Pärchen zusammen ist, macht es sehr viel Sinn, wenn man sich irgendwie für ähnliche Dinge interessiert, sonst macht man alles alleine. Und Unternehmen gehen ja immer davon aus, wenn sie Werbung senden, dass sie die Interessen ihrer Zielgruppe treffen. Deswegen bist du jetzt der Protagonist des Tages und kannst allen Marken jetzt mal sagen, wie sie dich erreichen. Was interessiert dich denn gerade wirklich?
Also wenn ich Facebook glaube, interessiere ich mich unglaublich für Treppenlifte. Weil ich,
ist schon so weit.
Ja, weil ich krieg regelmäßig krieg ich Treppenlifte Werbung und es fängt auch schon an mit Inkontinenzprodukten. Ja, ich bin anscheinend jetzt schon so mit Ende 40 in dieser Gruppe. In Wirklichkeit interessiere ich mich ganz stark für alles, was draußen stattfindet. Ich bin leidenschaftlich gerne draußen und bin auch Angler und vor allem begeisterter Fliegenfischer seit einigen Jahren. Und alles rund um die Natur herum, das macht mich extrem an, könnte ich den ganzen Tag machen. Und dann habe ich noch eine weitere Interesse, die ist ganz absurd, aber komischerweise habe ich das und das ist komplexe Mathematik. Ich liebe es auf YouTube Vorlesungen von Professoren über Zahlentheorie. anzuschauen und lese darüber auch Bücher. Gestern war die Mertensche Vermutung übrigens dran über die Verteilung von Primzahlen im Gesamtzahlenraum in der bis hin zur Unendlichkeit. Ich verstehe das oft überhaupt nicht, aber es interessiert mich total und es fasziniert mich, dass es Menschen gibt, die das begreifen. Und ich versuche da immer weiter so ein bisschen reinzugehen und kratze total an der Oberfläche, aber das ist ein großes Interesse von mir.
Nachdem wir wissen, dass sämtliche Endgeräte mittlerweile ja Augen und Ohren offen haben, bin ich mal gespannt, was du ab morgen auf Facebook
hoffentlich keine Treffen
für Werbungen bekommst. Mathematik, wow. Also ne, für die Zuhörerinnen da draußen, die uns beide noch nicht kennen, wir kennen uns tatsächlich schon eine ganze Weile. Und hätte ich in einer Quizshow gesessen und man hätte mich gefragt, Jan Kalbfleisch, sortier mal hier Interessen, Mathematik wäre garantiert nicht dabei gewesen, schon gar nicht die komplexe Form. Gut, letzte Frage zum Einstieg zum Thema Beziehungen. Um Beziehungen dauerhaft lebendig zu halten, braucht's dann doch das Gegenteil von Routine. Und so irgendwie wünschen wir uns ja alle Überraschungen, Abwechslungen und haben eine permanente Neugier im wahrsten Wortsinn. Auf was bist du denn gerade neugierig?
Wir hatten zwar gesagt, dass wir das Thema Corona weitgehend ausblenden wollen, aber das ist natürlich etwas, was mich zurzeit unfassbar beschäftigt. Und zwar von morgens bis tief in die Nacht oft. Und deswegen ist das also für mich wirklich ein bestimmender Teil meines Tagesablaufs mittlerweile. Und insofern ist das jetzt überhaupt die Antwort auf deine Frage?
Ich wollte mal abwarten, wo die Reise hingeht. Du hast relativ weit ausgeholt. Ja. Die Frage war, auf was du neugierig bist.
Ja.
Also gierig.
Ja, also neugierig bin ich tatsächlich alles rund um dieses Thema, wie geht es weiter in diesem Corona-Kontext. Lese da unglaublich viel und versuche alle Quellen anzuzapfen, die es da so gibt.
Weil es dich persönlich wirklich interessiert? Also so im Sinne von...
Ja, schon. Auch weil es mich gezwungenermaßen persönlich interessiert.
Ja, ja, klar. Wenn's das mich, ist schon klar.
Ja, ja.
Aber jetzt ist es vergleichbar so mit dem Neugierigsein eines kleinen Kindes irgendwie? Was ist denn hinter der Mauer?
Nee. Das ist die Gewissheit, dass hinter der Mauer ein großes, böses Monster lauert. Und ich einfach hoffe, dass das nicht über die Mauer rüberkommt. Aber es ist natürlich, ich kann das ja nicht trennen, meine persönlichen Interessen in diesem Fall und mein berufliches Interesse. Das läuft ja schon sehr nebeneinander her.
Gut. Jan Kalbfleisch zum Thema Beziehungen. Das hätte ich jetzt gerne noch viel, viel weiter fortgesetzt, aber wir wollten der Sendung ja einen Fokus geben und tatsächlich über deinen beruflichen Kontext gerade besprechen und das, was du da als wirklich beeindruckendes Best Practice gerade hinlegst, wie arbeitet man als Verband eigentlich in Krisenzeiten, zumindest aus meiner Perspektive ein absolutes Best Practice, das würde ich natürlich gerne jetzt mal in der Tiefe erfahren. So, und für alle, die bis hierhin durchgehalten haben, wir sind bei 12 Minuten und die sich fragen, was ist das eigentlich für ein Typ, der da die ganze Zeit recht seltsame Antworten gibt, irgendwo zwischen BMW und Mathematik. Es ist der Geschäftsführer des Branchenverbandes Pharmab e.V., der Verband für alle Messe- und Eventagenturen, Dienstleister, Aussteller, Bauer, alle, die da so sich dazugehörig fühlen, einer der größten Verbände dieses Genres im Marketing. Jan Kalbfleisch, er ist in diesem Amt seit in echt 2014. Er hat ein Padawan-Jahr hingelegt, als junger Padawan der ehemaligen Vorsitzenden Elfi Adler 2013 schon begonnen.
Haben die Sith Padawan?
Haben die Sith Padawan? Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Jan, bevor ich jetzt lange in deiner Historie krame, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist denn du?
Ja, ich bin der Jan Kalbfleisch. Ich bin 48 Jahre alt. Magst du auch so ein paar Stationen aus meinem Leben oder einfach nur...
Du, wenn sie spannend sind?
Nee. Eher nicht.
Ja, aber vielleicht mal so ganz grundsätzlich. Du kommst aus dem...
Ja, ich komme aus einem völlig anderen Bereich. Bin gelernter Offset-Drucker, habe also wirklich mal was Ordentliches gelernt, zumindest was halbwegs Ordentliches. Habe dann studiert in Stuttgart, habe lange Zeit als Unternehmensberater gearbeitet, immer in diesem Kontext Druckereien, Verlage. Habe irgendwann ganz bewusst die Entscheidung getroffen, ich muss aus dieser Druck- und Verlagswelt raus, weil ich kannte die nur in der Krise. Ich habe nichts anderes gemacht als Krisenmanagement und das hat irgendwann auf mich zurückgegriffen.
Und da hast du das gelernt.
Und ich hatte, da habe ich vieles gelernt, was ich heute gut brauchen kann zumindest, ja. Und ich habe also wirklich befürchtet, wenn ich das noch 10 Jahre mache, dann hänge ich irgendwo im Wald, wenn du Tag ein, Tag aus nichts anderes machst. Und genau zu dieser Zeit hat ein Freund von mir gefragt, ob ich jemanden kennen würde, der eine Eventagentur managen kann. Und da habe ich gesagt, ja, kenne ich, und zwar mich. Und dann habe ich das eine Zeit lang gemacht und habe mich dann ganz regulär auf eine Stellenanzeige des Pharmab, damals noch Verband Direkte Wirtschaftskommunikation, beworben und bin, was mich bis heute verwundert bis erstaunt, ausgewählt worden, der neue Geschäftsführer des Pharmab zu werden.
Okay, cool. Genau über diese Arbeit als Geschäftsführer eines Verbandes, also über die Verbandsarbeit, würde ich gerne sprechen. Verbandsarbeit klingt ja als Begriff ein bisschen antiquiert für viele von uns. Das klingt so nach den Zeiten in den 70ern, Gewerkschaften, Arbeitskampf, Verbände, der Arbeitgeberverband und so. Das sind uns so Begrifflichkeiten, zumindest meiner Lebenszeit, die ich irgendwann dachte, ausgerottet wären. Und als ich dann 2011 zu damals noch Pro Event kam und sehr schnell dann auch mit dem Pharmab in Berührung kam, da wir da sehr aktiv unterwegs waren, habe ich das seitdem ganz anders kennengelernt. Und spätestens seit du in dem Amt bist, kenne ich das jetzt noch mal ein bisschen anders, weil es noch mal eine gewisse Form der Coolness bekommen hat durch deine Person. Was ist denn aus deiner Sicht überhaupt so der Auftrag von Verbänden? Sind es die neuen Gewerkschaften?
Nein, die neuen Gewerkschaften sind es nicht. Also das Verbandswesen in Deutschland hat wirklich eine spannende Geschichte. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier der richtige Ort ist, aber Deutschland ist ja eine sogenannte Verbänderepublik. Ja. Es gibt nicht weniger als, es gab 42.000 eingetragene Verbände in Deutschland. Für alles, was man sich niemals vorstellen könnte, gibt es einen Verband. Und das ist auch gewollt so. Und zwar sind die meisten Verbände, wir sind da noch einigermaßen, also wir sind deutlich jünger, aber viele Verbände sind nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden. Und zwar, weil man verhindern wollte auf Seiten der Alliierten, dass eine Gleichschaltung einfach wieder machbar ist, die wir ja während des Dritten Reichs hatten. Deswegen haben die sich überlegt, wir brauchen eine Vielzahl von kleineren Institutionen, Verbänden, die eigene Willensbildung betreiben, die Menschen an sich binden, wo sich Menschen treffen können, um zu verhindern, dass ein totalitäres Regime so einfach wieder die Kontrolle übernehmen kann. Und deswegen sind übrigens auch Verbände, das ist ja immer so ein bisschen auch anrüchig zum Thema Lobby, erleben wir jetzt ja aktuell gerade wieder beim Thema Cum-Ex und die Rolle des Bankenverbands. Es wird ja sehr harsch argumentiert, dass das Thema Lobbyismus eines der größten Probleme ist, die wir in der Politik haben. Fakt ist aber, dass qua Gesetz die Verbände Teil der Gesetzgebung sind. Also jedes Ministerium ist verpflichtet, den sogenannten Referentenentwurf eines Gesetzes eine Verbandsanhörung zu machen. Und diese Anhörungen erfolgen dann meistens schriftlich und man darf als Verband seine Meinung dazu sagen und man ist als Verband, sind wir eigentlich, wenn jetzt rein im politischen Sinne, sind wir die Fachexperten, um Gesetze richtig auszugestalten. Ja, weil die Politiker sind nun mal Experten dabei, Gesetze zu machen, aber was da genau drinsteht und vor allem die Folgen abzuschätzen, dazu braucht man funktionierende Verbände. Das ist ein ganz wichtiger Teil der ganzen Gesetzgebung und Regierung in diesem Land.
Oha. Und eben habe ich einiges gelernt. Ich wusste tatsächlich nicht, dass das Teil des Alliiertenplans war, dass es in Deutschland Verbände, so viele Verbände geben muss. Und zum Zweiten wusste ich nicht, dass sie so integriert in die politische Arbeit sind. Ich war immer der Meinung, dass die von der Lions dieser Welt sich dann irgendwie doch mit McKinsey irgendwie behelfen und sich irgendwelche 50 Charts machen lassen und dann wird ein Gesetz rausgewürfelt.
Das sind sicherlich die kritischen Auswüchse des Lobbyismus. Also ich bin auch völlig dagegen, dass Interessenverbände oder Unternehmen, und das weiß man ja, dass das teilweise passiert, Mitarbeiter in die Ministerien schicken, auf eigene Rechnung, die dann Gesetze schreiben in Ministerien. Mhm. Ja, das geht sicherlich einen entschiedenen Schritt zu weit, und das war ja auch die McKinsey-Fraktion von Frau von der Leyen, die hat da ja auch ein paar Sachen getrieben, die ihr jetzt um die Ohren fliegen, sofern die Handydaten wieder auftauchen, oder das war, glaube ich, beim anderen Kollegen. Aber das ist tatsächlich so. Also die Alliierten haben ja zwei Dinge im Wesentlichen getan. Das ist zum einen den Föderalismus, der bis heute irgendwas zwischen Fluch und Segen ist. Mhm. Und dieses Thema möglichst, also die Gründung eines Vereines, einer eigenen Interessenvertretung so einfach wie möglich zu machen. Deswegen ist ja der e.V., der ist ja formlos gegründet innerhalb von 3 Minuten, wenn du willst, ne? 7 Leute am Tisch.
Genau, 7 Leute brauchst du.
Jeder unterschreibt und dann schickst du das ans zuständige Vereinsregister, hast einen Verein gegründet. Ja. Das ist schon gewollt.
Spannend, spannend. Sag mal, lieber Jan, aber ich muss jetzt doch noch mal ein bisschen in deine Vita zurücktauchen. Du warst in der Druckindustrie, du hast eine Eventagentur geleitet und hast dich dann beim Pharmab beworben. Was hat dich denn gereizt an dem Job damals? War das wirklich ein Weg von, oder war das, du hast die Stellenbeschreibung gelesen und hast gesagt, wow, das ist ja das Spannendste, was ich je gehört habe, da muss ich hin?
Also es war beides. Ich hatte zu dieser Zeit die etwas seltsame Situation, dass derjenige, für den ich die Eventagentur geleitet habe, unbedingt wollte, dass ich die Eventagentur kaufe. Und ich wollte die aber nicht kaufen, weil ich gesagt habe, du, das ist jetzt wahrscheinlich so eine Phase in meinem Leben und es ist auch alles cool, mir macht das auch Spaß, aber möchte ich so ein Ding jetzt den Rest meines Lebens haben? Ich glaube nicht. Das ist einfach für mich zu früh und der falsche Zeitpunkt, und darüber haben wir uns dann irgendwann auch ein bisschen entzweit. Deswegen hatte ich meine Fühler so ein bisschen ausgestreckt und dann kam diese Stellenanzeige, und in dieser Stellenanzeige standen einfach ganz viele Punkte drin, wo ich einen Haken dahinter machen konnte. Sagen konnte, ja, kann ich, das macht mir auch Spaß, das kann ich. Und dann habe ich mich beworben, am allermeisten mit dem Mindset, schick da mal was hin, dann musst du dir später nicht vorwerfen, selbst hättest du da mal was hingeschickt. Mhm. Hätte also auch nicht damit gerechnet, dass ich da derjenige wäre.
Okay. Der Pharmab versucht ja jetzt, um da vielleicht mal ein bisschen jetzt in die Branchenwelt einzutauchen, der Pharmab versucht ja seit Jahren, die Interessen von Eventagenturen und von Messebauunternehmen unter einen Hut zu bekommen. Mein Wissensstand ist, dass es ein sehr stark Messebau geprägter Verband ist, weil er dort seine Ursprünge hat. Die Eventagenturen ja in den 90er Jahren relativ spät dazukamen und die Eventisierung der Wirtschaft und des Landes dann nochmal später kamen. Das war ja aus meiner Sicht zumindest schon vor der Krise jetzt relativ schwierig, die Messebauunternehmen mit diesen pseudo-coolen Eventagenturen irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Und das ist ja dein Job jeden Tag. Warum glaubst du, ist es so? Und was macht es so schwierig, daraus eine Gemeinschaft zu machen?
Zunächst einmal, ich glaube nicht, dass das an Messebau und an Agentur liegt, sondern es liegt daran, ob diese Unternehmen handwerklich, technisch geprägt sind oder konzeptionell kreativ. Mhm. Es wäre auch was völlig anderes, also es wäre genauso, wenn wir jetzt nicht da Messebau stehen hätten, sondern etwas anderes Handwerkliches. Mhm. Und da haben wir auf der einen Seite eine Fraktion, die den Pharmab gegründet hat, ein Stück weit auch fühlt, das ist unser Pharmab, und dann haben wir auf der anderen Seite doch danach gegründete FME, Forum Marketing Events, und das war von Anfang an, wusste man, dass man das irgendwie austarieren muss. Das ist jetzt auch kein Riesenkonflikt, dass man sich da innerhalb des Verbands bekriegt. Es geht halt immer darum, dass man die Interessen abwägt, und ich glaube, das ist immer gut gelungen. Das kommt eben immer darauf an, dass alle wissen müssen, alleine können wir es nicht machen. Wir müssen das gemeinsam machen, und dafür müssen wir in Kauf nehmen, dass wir es nicht 100% genauso kriegen, wie wir es gerne hätten. Das ist eigentlich so diese Interessenabwägung, die das Mitglied im Pharmab immer treffen muss. Also ein reiner Verband von Eventagenturen wäre wahrscheinlich, also eventlastiger, Ja. Aber er wäre sicherlich deutlich weniger durchschlagskräftig und umsetzungsstark, als das der Farmab ist. Und ich glaube, die langjährigen Mitglieder im Farmab, die wir auf beiden Seiten haben, Agentur wie Messebauunternehmen, die wissen das und die wissen auch, dass man dann mal den einen, wie heißt so schön, ein Stück Fleisch in den Garten werfen muss und dann mal dem anderen ein Stück Fleisch in den Garten werfen muss. Unterm Strich ist ganz wichtig, es geht um Live-Kommunikation. Deswegen ist ja, ich glaube, du warst sogar auch Teil dieses Teams, das diesen ideologischen Bogen mal wieder gesucht hat, wo dann Brand Experience rauskam. Das ist eben die Kunst im Farmab, einen Kontext zu schaffen, der es jedem zulässt, darunter zu schlüpfen. Und das ist eben Live-Kommunikation oder Brand Experience oder die tausend anderen Begrifflichkeiten, die da so umeinander wabern.
Am Ende hat es ja dann doch sehr viel von der Beziehung, ne? Man geht doch ein paar Kompromisse ein und steckt mal zurück, weil man aber am Ende doch überzeugt ist, dass man viel glücklicher ist gemeinsam und dass man auch stärker ist gemeinsam. Zusammen ist man weniger allein, wie es so schön heißt. So mal ein bisschen zu deinem tatsächlich täglichen Tun, also in meiner Wahrnehmung. Wir schaffen es ja leider zu selten, uns persönlich zu treffen, uns mal auszutauschen. Aber was ich so lese und sehe von dir, du schreibst Artikel, du führst Interviews, du filmst dich selbst dabei, das hast du vor einiger Zeit begonnen, machst wahnsinnig viel Selfies, hältst dein iPhone selbst und interviewst andere, gerade natürlich im Vorfeld von großen Veranstaltungen. Bist sehr präsent in den sozialen Medien und kommunizierst vermutlich täglich noch 1:1 per Mail oder Telefon mit allen möglichen Mitgliedsunternehmen, die, ich hätte da mal eine Frage, bei dir anrufen und irgendwas wollen. Die Frage ist, wie viel Zeit kostet dich das alles und wie strukturierst du den Tag? Und natürlich jetzt für die MarketingentscheiderInnen da draußen vielleicht eine spannende Frage, welche Tools funktionieren für dich denn am besten? So, von Telefon bis LinkedIn nutzt du ja ganz viele Kommunikationstools und was ist denn aus deiner Sicht jetzt so das Effektivste auf Platz 1?
Also vieles von dem, was ich da aktuell mache, ist aus der Not heraus geboren. Dieses Thema Corona ist ja über uns hier reingebrochen, wie über jeden anderen. Und es gab auch jetzt nicht diese Schublade, die man aufmacht und sagt, was machen wir, wenn eine weltweite Pandemie auf einmal zuschlägt. Deswegen, das Interessante ist, dass ganz vieles, was wir in den letzten Jahren als Verband gemacht haben, wie wir uns aufgestellt haben, heute dafür sorgt, dass wir besser agieren können als viele andere. Also beispielsweise das Rifle. Wir haben vorhin ja draußen darüber gesprochen. Also wir haben nun mal vor 3 Jahren auf meine und Frau Professor Zangers Initiative hin gemeinsam mit der TU Chemnitz ein Research-Institut gegründet, das sich seitdem ganz gut entwickelt hat. Aber das jetzt natürlich in der aktuellen Corona-Situation eigentlich zu dem am stärksten sendenden Forschungsinstitut geworden ist. Und zwar fast über Nacht, weil wir eben unsere Schadenreporte vom Rifle haben machen lassen in ganz unterschiedlichen Konstellationen.
Bevor die ersten abschalten, es geht hier nicht um Waffen.
Ach so.
Rifle ist, ja. Wenn man es nur spricht, immer ja. wieder gerne verwirrend. Schreibt sich R-I-F-E-L, Rifle Institute, und die R-I-F-E-L steht für?
Research Institute for Exhibition and Live Communication.
Cool, gut. Also.
Ja, also das hat gut funktioniert und so habe ich ganz viele Dinge, haben sich jetzt bei mir so in den Ablauf integriert, die ich vorher nie gemacht habe. Auch das Thema LinkedIn beispielsweise, für mich aktuell der stärkste Kanal. Und ich habe festgestellt, dass wir im Farmab keinen LinkedIn-Kanal haben. Deswegen habe ich meinen eigenen LinkedIn-Kanal eben zum Farmab-Kanal gemacht und die Information da verbreitet. Und das ist eine sehr aktive Community da, die da entstanden ist. Und darüber bin ich wieder weitergeleitet worden und verteilt worden und gelinkt worden. Und zu deiner Frage, wie strukturiere ich meinen Tag? Ich strukturiere meinen Tag genau überhaupt nicht, weil es gar keinen Sinn hat, meinen Tag zu strukturieren. Also ich bin morgens sehr früh immer wach. Das Erste, was ich mache, ist, check meine E-Mails und guck da, gibt es irgendwelche besonderen Dinge, auf die ich 1:1 antworten muss, wenn Mitglieder schreiben, ich habe da das Problem, habe das Problem. Dann versuche ich als allererstes mal das zu machen. Und dann geht der tägliche Wahnsinn los. Und das sind meistens mindestens 5 Videocalls mit unterschiedlichen Gruppierungen, Alarmstufe Rot, Back to Life, IGVW. Wir sind ja in ganz vielen Initiativen da mittlerweile auch führend mit dabei und müssen da auch sehen, dass wir das ganze Thema auch strukturieren und am Leben halten. Dann ruft Deutschlandfunk an und fragt, können wir schnell was machen, einen O-Ton haben, dann ist irgendwas eine Anfrage, RTL sucht ein Messebauunternehmen, das schon ganz viele Mitarbeiter abbauen musste, weil sie wollen eine dramatische Story draus machen.
Da helfen wir. Das ist jetzt nur ein Beispiel, RTL.
Ne? Das war jetzt ein Beispiel, es war aber wirklich RTL. Ja, nee. Und dann ruft jemand vom Staatskanzlei Schleswig-Holstein an und sagt, wir hätten dann und dann einen Termin, hätten Sie Zeit und Lust, dass Sie da per Video mit dazukommen und das dann vorbereiten. Das ist so mein Tag, seit jetzt im 6. Monat.
Das heißt, es macht für dich auch gar keinen Sinn, irgendwie langfristig Kommunikationspläne, Strategien zu schreiben, sagen, wir wollen gewisse Themen pushen oder jetzt auch unabhängig von der Krise uns einfach weiter positionieren.
Nee, das werden wir jetzt sicherlich anfangen, wenn wir mal ein Ende sehen. Das Problem ist ja einfach, wir wissen ja nicht, sind wir eigentlich noch auf dem Weg nach unten oder sind wir jetzt irgendwie im Tal angelangt oder sind wir schon so leicht auf dem Weg nach oben. Und deswegen, es gibt immer wieder diese Ansätze, auch im Vorstand, wo es heißt, wir müssen jetzt positive PR machen und so weiter. Ich halte das für zu früh. Also man genauso wenig, wie man eine Krise herbeischreiben sollte, kann man meiner Meinung nach mit unseren Mitteln die Krise wegschreiben. Und deswegen geht es für uns am allermeisten dafür, zurzeit darum, die Politik massiv unter Druck zu setzen, dass sie jetzt endlich ordentliche Programme auf den Weg bringt, damit wir überhaupt mal ein Überleben der Branche bis zum Zeitpunkt X sicherstellen können. Ansonsten müssen wir uns viele Gedanken halt mehr machen. Ja, so blöd es jetzt klingen mag, aber also das ist jetzt eine Frage der Zeit, wann die Insolvenzen massiv einschlagen.
Du hast gerade was Spannendes gesagt, was ich gerne nochmal rausholen und betonen würde. Du hast aus der Not heraus, weil du festgestellt hast, der Pharmap hat gar keinen LinkedIn-Account, deinen eigenen Account zum Pharmap-Account gemacht. Ich glaube, dass das tatsächlich auch eine ganz kluge Strategie ist, weil wir in den sozialen Netzwerken, deswegen heißen sie ja auch so, eher als Menschen wahrgenommen werden und kommunizieren. Ich kenne jetzt die LinkedIn-Algorithmen nicht, aber wir haben eine Agenturseite seit einiger Zeit auf LinkedIn und werden damit so gut wie überhaupt nicht wahrgenommen. Wohingegen, wenn ich das unter meinem Namen poste und teile, da richtige Resonanz kommt. Ich weiß nicht, ob die Seiten auf LinkedIn weniger angezeigt werden oder ob es einfach niemanden interessiert und die Leute sich dann doch wieder mehr für die Köpfe interessieren dahinter und das mehr menschlich ist. Aber es ist eine spannende Erkenntnis, ja, die deckt mit dem, was ich seit Jahren in den Netzen erlebe. Ja,
also ich habe jetzt aktuell, ich glaube, 4.500 Kontakte auf LinkedIn, weil LinkedIn hat mich schon immer irgendwie interessiert. Komischerweise mehr als der deutsche Wettbewerber.
Du wolltest schon immer eine Beziehung mit LinkedIn haben.
Ja, keine Ahnung. Und ich muss auch wirklich sagen, also ich kriege jeden Tag 5, 6, 7 bis 10 Nachrichten von Leuten über LinkedIn, die sich mit mir vernetzen, aber jetzt nicht nur, weil sie mir Search Engine Optimization verkaufen wollen, sondern weil, hey Jan, ich habe da eine Idee, hast du das schon gesehen, da ist ein Artikel und das funktioniert wirklich gut. Mhm. Ja, ja.
Du hast gerade den politischen Kontext schon angesprochen. Das würde ich jetzt gerne mal aufgreifen und sagen, hast ja jetzt die Historie von Verbänden nochmal schön erläutert, dass sie im politischen Entscheidungsprozess schon immer eigentlich eine Rolle gespielt haben, vermutlich ja der Pharmap dann auch. Und vermutlich auch nicht erst seit Beginn der Krise bist du daher im Dialog mit der Politik und versuchst, die Interessen des Verbandes und der Mitgliedsunternehmen dort durchzusetzen und zu positionieren. Ich habe damit ja so gar nichts am Hut. Deswegen frage ich jetzt mal bewusst ganz naiv, wie funktioniert denn eigentlich Beziehungsaufbau mit der Politik? Ruft man da einfach an, schreibt eine Mail und dann sagt die Ministerin, alles klar, Herr Kalbfleisch, habe ich gehört, kümmere ich mich drum oder kommen Sie doch direkt vorbei, mal auf einen Kaffee. Wie geht Beziehungsaufbau mit der Politik?
Also ich glaube, in allererster Linie geht's mal im ersten Schritt gar nicht um eine Beziehung, sondern es geht darum, dass man der Politik klar macht, dass das Thema, was man hat, von großer Wichtigkeit ist. Wir haben es ja nun wirklich geschafft, ganz am Anfang der Krise, dass Frau Merkel 3-mal Messebau gesagt hat auf öffentlichen Auftritten. Ich habe mir das auch weggespeichert, irgendwann mache ich da mal was draus. Weil wir in jeder Tageszeitung, in jedem großen Magazin, in Radiosendern und sogar in den Tagesthemen waren, vertreten durch mich und wir immer gesagt haben, Leute, da entstehen gerade immense Schäden im Bereich Messe und Messebau. Wir konnten ja einen Schadensbericht auch gleich vorlegen, 2,1 Milliarden Euro. Und dann legt das irgendwann jemand der Frau Merkel hin und sagt, du oder sie, Frau Merkel, da scheint es irgendwie ganz schön zu knallen gerade. Und dann sagt die, guck dir das bitte mal an. Und dann sagt er irgendwann, ja du, also da ist wirklich ganz schön Strom. Also das ist in allen Medien drin und das muss also wirklich schon schlimm sein. Ja, die wissen das ja selbst, wissen die das ja nicht. Und dann geht es so los, dass Frau Merkel eben sagt auf einem öffentlichen Auftritt, ja, es gibt ganz viele Branchen, die sind massiv betroffen, unter anderem der Messebau. Mhm. So, und das ist also die erste Stufe, die erste Hürde, die man erreichen muss, damit man überhaupt Gehör findet. Und dann legt die Politik immer großen Wert darauf, dass man so wenig wie möglich öffentlich kommuniziert. Deswegen haben wir bis heute, glaube ich, wir haben einmal einen öffentlichen Brief geschrieben. Es gab dann ja eine Flut an offenen Briefen. Frau Merkel, Ausrufezeichen. Wenn sie nicht, dann wir und überhaupt. Und sowas geht relativ ungelesen an der Politik vorbei. Weil man muss einfach, also ich habe mittlerweile einen ganz guten Kontakt ins Bundeswirtschaftsministerium. Und der sagt mir halt, Herr Kalbfleisch, wir kriegen hier jeden Tag ungefähr 1400 E-Mails von Verbänden, Interessenvertretungen, Einzelunternehmen, die sich im besonderen Maß betroffen fühlen und. Und jeder will uns seine Situation darstellen und jeder erwartet nach 7 Minuten eine Antwort, in der ich dezidiert Stellung nehme. Also die können das auch in der Form gar nicht machen.
1400 Mails pro Tag.
Ja. Kann die Zahl nicht überprüfen, das hat er gesagt, aber wird schon passen. Und deswegen, wir haben am Anfang da auch wirklich nochmal viel gelernt, weil wir immer gedacht haben, wir müssen jetzt die ganz Großen müssen wir da immer anschreiben und ansprechen. Aber letzten Endes sind eben diese Politiker, die wir so kennen aus den Medien, das sind ja nicht wirklich die bestimmenden Leute in den Ministerien, sondern das sind eben die, die das ganze Thema verantworten und nach außen tragen. Aber in den Ministerien gibt es eben Staatssekretäre und Abteilungsleiter und das sind diese Ebene, mit der man dann arbeiten kann. Und das funktioniert auch, wenn man denen auch den glaubhaften Eindruck vermittelt, wir möchten jetzt hier keinen Krawall machen und wir möchten dich nicht blöd aussehen lassen, sondern wir möchten dich mit den Informationen versorgen, die du brauchst, um kluge Entscheidungen zu treffen. Und das haben wir mit unseren Reifelstudien eigentlich immer so getan. Und dann entstehen da schon so, Beziehung ist vielleicht ein bisschen ein hochtrabendes Wort, aber es entsteht eine Arbeitsebene, in der man sich einfach mal kurz anmelden kann. Ja. Und dann hat man schon viel gewonnen, wenn man das geschafft hat.
Das heißt, ihr habt die mit für sie wertvollem Wissen versorgt, ja, und seid dadurch durch die 1400 E-Mails durchgekommen.
Ja, und also wie hat das konkret funktioniert? Das war immer auf Basis persönlicher Kontakte. Also wir haben dann irgendwann angefangen, dass wir alle Mitglieder beispielsweise angeschrieben haben und gesagt haben, wer hat jetzt schon einen persönlichen Kontakt in dieses Ministerium, dahin, irgendwohin? Und glücklicherweise haben unsere Mitglieder da sehr gut reagiert und haben ihre Kontakte dafür verwendet, damit wir da Termine kriegen, in allererster Linie mal. Ja, und weil das ist eben diese erste Hürde, ne? Also wenn da einer von 1400 Verbänden hinschreibt, dann sagen die, ja, alles cool. Wenn dann aber jemand anruft, der sagen kann, du weißt schon, wir kennen uns doch von da und da und da und da, wir hätten gerne mal einen Termin bei der Staatssekretärin XY, dann geht das alles sehr viel schneller und entspannter. Und das ist, Beziehungen sind da einfach wichtig. Nur die in dieser Situation aufbauen zu wollen, ist natürlich schwierig. Also da haben wir, aber das ist dann eben die Stärke eines Verbands oder einer Vereinigung, dass wir eben zurückgreifen können auf bei uns 250 Unternehmerinnen und Unternehmer, die dann auch für uns und mit uns daran arbeiten.
Ja, klar. Sag mal, und vielleicht jetzt mal ein bisschen auf die Perspektive geschielt. Jetzt habt ihr tatsächlich ja sehr viel Kommunikation geführt mit der Politik. Ihr habt dort auch sehr viel Resonanz bekommen. Ihr habt Gespräche geführt. Ihr habt Vorschläge gemacht. Was man an der Oberfläche von außen betrachtet, auf die Branche sehend mitbekommt, sind dann doch eher fast verzweifelte Hilferufe mittlerweile. Also wir haben Dinge wie Night of Light, alles wurde rot angestrahlt, mittlerweile heißt schon Alarmstufe rot. Auf der anderen Seite gibt es teilweise auch ganz pragmatische Lösungen, wie die Geschichte Back to Life in Offenbach. Da wurde eine Veranstaltungslocation Corona-safe quasi eingerichtet. Man konnte sich das anschauen, wie könnte es denn jetzt tatsächlich wieder weitergehen. Viele Messe- und Eventunternehmen gehen jetzt ganz konsequent mit ihrem Portfolio ins Digitale. Es wird das Netz gerade geflutet von digitalen Online-Events, Webinaren und schieß mich tot. Und man hat schon eine gewisse Müdigkeit, weil man sagt, oh, bitte nicht noch ein Online-Event. Am Ende ist es dann doch vom Content her und vor allem vom Aussehen dann doch immer relativ ähnlich. Die üblichen Zoom-Kacheln und man sitzt vorm Rechner und empfindet irgendwie keine Freude. Jetzt bist du ja sehr nah an den AkteurInnen der Branche dran in deiner Rolle und hörst da wahrscheinlich teilweise noch viel dramatischere Geschichten, als wir sie mitbekommen. Wie beurteilst du denn aus deiner Perspektive tatsächlich jetzt die Chancen unserer Branche, Messe und Event, diese Krise zu überstehen?
Ich glaube, dass diese Chance nach wie vor sehr gut ist. Wenn ich jetzt mal den Standpunkt einnehme, werden wir vom Digitalen überrollt, bin ich der festen Überzeugung, dass dieses Digitale eine momentane Erscheinung ist. Also das ist ein derartiges Commodity geworden mittlerweile. Und ich spreche ja auch mit vielen großen Ausstellern und die sagen mir alle hinter vorgehaltener Hand, wir planen, sobald wir können, eine Rückkehr in Live-Kommunikation. Weil so schön dieses Digitale jetzt ist, weil es nicht anders geht, verstehe ich auch. Es fehlt einfach so viel, als dass man das wirklich akzeptieren würde als die Zukunft. Ja, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir dieses Virus dann irgendwann in absehbarer Zeit auch mal wieder in den Griff kriegen. Glaube ich, ist eine Rückkehr in die Live-Kommunikation. Ich glaube sogar, dass die größer wird als das, was wir bisher gesehen haben. Es gibt eine unglaubliche Gier nach Begegnung, nach Live-Momenten. Auch wir haben uns entschieden, dass wir das nicht von Räderwiegen, Brücken und Heidelberg aus machen, sondern dass wir beide den Weg hier nach Köln machen, damit wir uns mal wieder treffen. Das nimmt man einfach in Kauf, weil man sich mal wieder treffen will. Die große Frage ist einfach, wann ist der Zeitpunkt, wo wir verlässlich wieder zurückkehren dürfen in Arbeit? Das ist eigentlich die einzige Variable in diesem Spiel. Und wenn die zu lang in der Zukunft ist, dann muss die Regierung uns bis dahin helfen und unterstützen, dass wir bis dahin überleben können. Oder es werden ganz viele Unternehmen sterben, und zwar unabänderlich. Punkt. Also da ist fast schon einfache Physik. Weil man muss sich das vorstellen, wir haben jetzt Unternehmen, die gehen in den fünften und in den sechsten Monat Lockdown mit einem Umsatzeinbußen von 90-97%. Und so schön diese Programme sich da immer lesen, aber die helfen nicht mal im Ansatz. Ja, es gibt Unternehmen, die verbrennen aktuell jeden Monat ein Jahresergebnis. Das heißt, auch wenn das jetzt wieder weitergehen würde, sagen wir mal, das geht bis Ende des Jahres, dann reden wir über 10 Jahre, die brauchen, um wieder auf den Stand zu kommen, jetzt einfach nur mal bilanziell oder von den Zahlen her gesprochen, vor Corona. Mhm. Und da gibt es einen Punkt, den wir nicht genau kennen in der Zukunft, wo ganz viele Unternehmen sagen werden, so sorry, ich steige aus. Mhm. Kann nicht mehr, will nicht mehr, weiß nicht, wie ich es machen soll, jetzt ist Schluss. Und das ist ja eigentlich auch so das, was wir der Politik immer klar machen wollen, dass sie mit ihren Entscheidungen eben, also die Politik hat ja die Auffassung, wir machen jetzt was und dann beobachten wir 3 Monate, was passiert. Das war jetzt also ja, dieses Rettungspaket, das wir so massiv kritisiert haben und dann haben sie gesagt, jetzt gehen wir mal in die Sommerpause und danach gucken wir mal, ja, und dann machen wir weiter. Und aus diesem Modus müssen die ganz dringend raus, weil das nächste Mal, wenn die sagen, wir beobachten jetzt mal, werden sie danach feststellen, dass die Hälfte der Branche gestorben ist.
Da ist nicht mehr viel zu beobachten. Ja. Kann man das ganz konkret greifen? Was mir in den letzten Monaten ein bisschen gefehlt hat, war neben vielen Aktionen und Gesprächen und Forderungen und Thesenpapieren und Rifle-Papieren, wäre ich Frau Merkel oder Herr Altmaier, mal so ganz konkrete Zahl. Ja, ja. Also wenn wir jetzt tatsächlich sagen, die Messe-Eventindustrie ist systemrelevant, um dieses böse Wort mal wieder zu verwenden, wir können uns und wollen uns nicht leisten, dass die verschwindet in Deutschland, weil sie einfach zu wertvoll ist für unser wirtschaftliches Vorankommen in Zukunft. Wir wollen die retten. So, und wir wissen momentan tatsächlich nicht, wie es weitergeht. Wir brauchen jetzt mal für 12 Monate zumindest einen Übergangsplan, damit die nicht sterben. Ja. Was müssten die denn in die Hand nehmen?
Wir haben es nicht aufs ganze Jahr gerechnet, weil wir nicht damit rechnen, dass es noch ein ganzes Jahr ist. Aber bis zum Ende dieses Jahres haben wir der Politik gemeldet, reden wir von 4 bis 6 Milliarden Euro.
Also ein Bruchteil dessen, was Sie gerade für diese alberne Mehrwertsteuersenkung ausgegeben haben.
Erstens das und ein, also ungefähr nicht mal der Betrag, den Sie der Lufthansa gegeben haben.
Na gut, das mal ganz außen vor.
Ja. Das mal ganz außen vor und vor allem, das ist, also man sollte ja nicht neidisch sein dafür, dass andere was kriegen, aber es ist ein Bruchteil dessen, was die an Umsatzsteuer einnehmen. Und das ist ja das, wo dann auch so ein bisschen die Investorendenke mal kommen muss, ne? Wo man also sagen muss, Leute, wenn ihr das nicht rettet, fehlt euch danach so viel an Umsatzsteuer. Auch wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, das Thema Taxi. Das Thema Taxigewerbe wird massiv sterben, weil 50% der Taxifahrten hier in Köln, und das kannst du für jede andere Messestadt auch nehmen, sind direkt an Veranstaltungen gekoppelt. Mhm. Geschäftsreisen, Hotels, Gastronomie, das wird alles nicht auf die Füße kommen, wenn man es nicht schafft, zum einen die Infrastruktur der Veranstaltungsbranche über diese Zeit zu retten und dann aber auch wieder hochzufahren.
Versuchen mal langsam so ein bisschen den Bogen zum Schluss zu finden. Jetzt haben wir doch sehr viel über Corona und die Krise gesprochen, aber war gar nicht zu vermeiden. Trotzdem extrem spannende Perspektiven, die du da äußerst, und schön, das mal hören zu dürfen und für unsere HörerInnen jetzt auch wieder zur Verfügung zu stellen. Ich lese zwischen den Zeilen vieler Posts, und zwar jetzt nicht von den Agenturen, sondern eher von den Menschen dahinter, auch in den Kommentarspalten teilweise wüste Streits, die da losbrechen, weil wirklich die Nerven offensichtlich blank liegen und die Haut immer dünner wird und viele einfach blanke Angst haben, wie es weitergeht. Jetzt bist du jemand, auf dem viele Hoffnungen ruhen. Der Verband möge es regeln und der Verband soll jetzt den Herrn Altmaier endlich das Geld aus der Tasche ziehen. Was kann denn der Verband eigentlich überhaupt tun jetzt konkret weiter, außer dem, was du schon gesagt hast? Und wie stark ist denn die Gemeinschaft im Pharma-Up noch aus deiner Sicht? Gibt es da so ein Musketiergefühl, einer für alle, alle für einen? Wir haben mal kurz drüber gesprochen, wo ging es um die Freelancer und Freelancerinnen. So eine Idee zu entwickeln, wir gründen einen Pool, also die denen es noch gut geht, die vielleicht gerade mit digitalen Modellen einigermaßen verdienen, dass die andere mittragen und ihnen mal die Miete finanzieren für 6 Monate. Gibt's da sowas? Gibt's da so ein Gemeinschaftsgefühl, so ein wir gehen gemeinsam unter oder gar nicht?
Also in einer früheren Phase gab's das ganz sicher. Da hat man auch sehr klar gemerkt. Es hat sich auch sehr schnell eine kleine Gruppe an Unternehmen und Unternehmern gefunden, die über die Maßen aktiv waren. Also auch diese Initiatoren von Back to Life beispielsweise, die gesagt haben, bevor ich jetzt da sitze und jammere, mache ich lieber was. Fakt ist aber natürlich auch, dass das schwindet. Also je wahrscheinlicher der eigene Untergang wird, umso weniger solidarisch ist man dann irgendwo, glaube ich. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Wir haben uns ja deshalb jetzt wirklich auch konzentrieren uns auf diese 3 Kommunikationspfade. Das ist zum einen, wir sind ja auch ein aktives Mitglied von Alarmstufe Rot, weil wir sagen, wir müssen jetzt auch diesen Protest mal zeigen und auf die Straße bringen. Wir müssen da Gesichter zeigen hinter diesen ganzen Unternehmen und planen ja am 9.9. um 12.05 Uhr die erste Großdemo in Berlin, wo wir auch am Reichstag eine natürlich friedliche und nach Corona-Regeln, strengstens nach Corona-Regeln durchgeführte Demonstration machen und wollen nach wie vor der Politik sagen, ihr müsst einfach mit uns reden.
Da könnte schon der erste Fehler stecken.
Was?
Naja, streng nach Corona-Regeln.
Wieso?
Ja, wenn man sieht, welche Presse- und Öffentlichkeitsaufmerksamkeit eine Demonstration mit 17.000 Menschen kriegt, die eben genau das nicht tun.
Ja. Ja,
fürchte aber, ich ja, dass wieder eine ordentliche, ordentliche Demonstration von ernsthaften Menschen.
Ich bin total froh, dass wir es bisher schaffen, dass wir die Sinnhaftigkeit der Corona-Maßnahmen völlig aus unserer ganzen Diskussion raushalten. Mhm. Also die ganze Branche sagt, wir stehen hinter diesen Maßnahmen, das ist, wie es ist, wir verstehen das auch alles, ob das jetzt alles im Detail so 100% richtig ist, werden wir vielleicht irgendwann erfahren oder auch nicht. Aber wenn das jetzt so ist, wie es ist, dann müsst ihr uns bitte mal erklären, wie das weitergehen soll.
Das war ein bisschen ironisch.
Ich wollte aber du,
das Unterfangen also gar nicht lächerlich machen oder in Frage stellen.
Es gab riesengroße Diskussionen bei uns. Können wir das jetzt überhaupt machen nach dieser letzten großen Demo? Aber wir haben gesagt, wir sind alle diszipliniert genug und Profi genug, damit genau wir das hinkriegen.
Ja,
definitiv. Also das ist so mal dieser öffentliche Protest.
Den also 9.9.
9.9. 12.05 Uhr in Berlin.
12.05 Uhr heißt,
12.05 Uhr
ist nach 12.
5 nach 12, ja.
Aha, gut.
Es ist 5 nach 12. Und da werden wir einen ganz breiten Aufmarsch machen. Wir rechnen zwischen mittlerweile 8 bis 10.000 Teilnehmern. In der Presse werden wir natürlich sagen, es sind 1,4 Millionen. Auch klar. Werden da eine Kundgebung machen und werden eigentlich zum einen unsere Forderungen nochmal klar machen. Wir werden versuchen, einfach einer breiten Öffentlichkeit auch zu zeigen, was passiert denn, wenn es uns nicht mehr gibt. Mhm. Weil ganz viele Menschen verstehen auch nicht so ganz, was passiert, wenn es uns nicht mehr gibt. Ja, weil da gibt es ganz vieles nicht mehr, was die einfach so mitnehmen. Dann gibt es dieses Thema Perspektive aufbauen. Das ist eher so das Back to Life. Ja, zu zeigen, dass es auch in Zeiten von Corona die Möglichkeit gibt, Live-Kommunikation zu machen. Da planen wir jetzt ja gerade Back to Life 2.0. Mhm. Die erste Veranstaltung, die auf PCR-Tests beruhen wird. Unsere Idee oder unser Wunsch ist und auch unser Antrag ist, dass wir alles an Crew, alle Teilnehmer vorher testen in einem sehr, sehr von einem Virologen geprüften Setting. Dadurch ermitteln, wir haben 100% nicht virusbehaftete Menschen dort und dann im Gegenzug verzichten auf alle weiteren Schutzmaßnahmen. Mhm. Also eine ganz normale, in Anführungsstrichen, Veranstaltung machen. Das gab ja beim ersten Versuch da ein angekündigtes Verbot, wo wir es machen wollten, weil das in diesen Verordnungen aktuell so nicht vorgesehen ist. Mhm. Wir meinen aber, dass das als Begründung etwas dünn ist.
Der Hintergrund ist, um es kurz auch den zufällig hier reingeschneiten ZuhörerInnen da draußen zu erklären, der Hintergrund ist, dass es die Erkenntnis gibt aus der Wissenschaft, dass nach einem solchen Test, der negativ ausfällt, man 72 Stunden nicht ansteckend ist.
Genau.
Und insofern der Engtanz.
Also die Zahl schwankt so zwischen 72 und 48. Wir sind bei uns auf 36 Stunden gegangen, um da ganz sicher zu gehen. Mhm. Aber ja, man kann da ein Szenario schaffen, das zu 98,1% safe ist. Mhm. Und safer war noch nie eine Veranstaltung, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und da wollen wir jetzt, das möchte ich aber noch nicht ganz ausbreiten, also werden wir jetzt als nächstes auch eine relativ große Aktion machen mit Back to Life 2.0, weil wir auch zeigen wollen, lasst uns bitte zurück an die Arbeit gehen, lasst uns das machen, was wir können und lieben. Umso weniger Geld müsst ihr uns geben. Das hängt natürlich aber auch von so ein paar Dingen ab, die wir überhaupt nicht beeinflussen können, wie das aktuelle Virusgeschehen. Ja, jetzt habe ich heute gerade gehört, das erste Mal wieder seit Wochen, dass wir über 1000 Neuinfektionen haben. Und das ist einfach eine sehr fragile Lage, die wir da aktuell haben. Dennoch ist das dieses Thema. Und das Dritte ist eben weiterhin die aktive, sachbezogene Kommunikation mit der Politik. Also ich habe jede Woche irgendwelche Gespräche mit Politikern. Gestern waren wir bei Herrn Bosbach und haben versucht, mit dem Tipps zu bekommen, was können wir noch tun, wie können wir weitermachen. Wir sprechen sehr viel mit der IHK, mit dem DIHK, Deutsche Industrie- und Handelskammertag, in der guten Hoffnung, dass die Politik früher oder später sagen muss, also wir haben das jetzt tatsächlich verstanden und wir haben auch verstanden, dass wir das machen müssen. Also das ist immer noch die Hoffnung, dass da vernunftbegabte Menschen sitzen. Das wird uns auch immer bestätigt. Und dass wir nach dem August, nach Ende der Sommerpause, da sehr zügig jetzt etwas vermelden können, dass der Branche auch wieder ein bisschen Hoffnung gibt. Das ist jetzt auch ganz wichtig.
Ich finde die Herangehensweise sehr spannend, weil sie lustigerweise auch noch von gar keiner anderen Ecke so richtig groß propagiert wurde. Also diese Idee, zu testen und dann für einen kurzen Zeitraum in Sicherheit zu sein. In ganz dicken Anführungszeichen, aber 98% ist dann mehr Sicherheit als wir alle, wenn wir mit dem Zug fahren oder in der S-Bahn sitzen. Weil das ja das ist, was wir haben. Wir haben keinen Impfstoff, wir haben kein Gegenmittel und auch das wird uns ja ständig erklärt, dass das noch sehr lange dauern kann. Auf der anderen Seite haben wir aber funktionierende Tests offensichtlich, die uns ein ganz klares Ergebnis geben, du bist oder du bist nicht. Ja. Und damit würden sich ja sehr viele Türen öffnen. Union Berlin ist ja lustigerweise kurz danach drauf aufgesprungen. Ich weiß nicht, ob die durch euch oder ihr durch sie.
Wir haben uns
sie
wollten
das ganze Stadion testen.
Genau, wir haben uns ausgetauscht miteinander, haben dann aber keinen gemeinsamen Ansatz gefunden. Man muss da auch immer so ein bisschen aufpassen, ne? Also Fußball ist natürlich an sich ein ganz tolles Thema, um damit vorzupreschen, weil es eben vom Herzen kommt. Rein volkswirtschaftlich betrachtet ist Fußball ja relativ uninteressant. Und wir argumentieren ja auch eher von der volkswirtschaftlichen Bedeutung oder gesamtwirtschaftlichen Bedeutung her. Und es kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, was für eine Veranstaltung macht man, ne? So ein PCR-Test wird, also 20 Euro wird er auf jeden Fall kosten. Wenn du Tickets verkaufst für 15,99 € wirst du wenig Lust haben, da einen PCR-Test davon zu machen, möglicherweise dein Teilnehmer auch nicht. Wenn du eine Business-Veranstaltung machst, wo die Budgets doch anders sind, dann ist dir das möglicherweise das wert.
Ja, aber ihr zeigt damit einen möglichen Weg auf. Und die Frage ist ja, schafft man es in einer funktionierenden Marktwirtschaft, diese Tests so bezahlbar zu machen, dass selbst ganz einfache Menschen irgendwann für 1,99 € sagen, ich möchte heute Abend auf ein Konzert gehen, ich kaufe mir einen Tag vorher diesen Test, ich mache den und mit dem Ergebnis darf ich rein.
Man könnte ja sogar auch argumentieren, dass die Zurverfügungstellung dieser Tests eine Versorgungsaufgabe des Bundes ist, ne? Weil es dient ja der Sicherheit. Und dann muss das einfach ganz normal werden. Ja. Also dann, bevor ich eben ins Kino gehe, steht da irgendwo so ein Kapuff in Anführungsstrichen, natürlich alles hochprofessionell, oder eine mobile Teststation und da drin ist geschultes Personal und ich mache das schnell und in 10 Minuten habe ich mein Ergebnis und weiß, ich bin jetzt safe.
Ja. Genau, dann wird es in der Corona-App gespeichert.
Und zum Beispiel, ja.
Hat damit auch eine Seriosität. Also ich glaube, es ist ein Weg, den viele noch gar nicht so richtig ernsthaft betrachten und der spannend sein könnte, um uns in diese berühmte neue Normalität, dieses New Normal zu führen. Vielleicht sieht das so aus.
Umso bedauerlicher ist es, dass auch hier die Politik sich einfach extrem träge zeigt, ne? Also es fehlt tatsächlich in allen Verordnungen einfach an einem Halbsatz, ne? Der heißt also, wir haben den Abstand, wir haben die Masken, Komma oder ein vergleichbares, sicherheitsstiftendes Medium wie ein Test. Punkt. Dann wäre alles erklärt, dann wäre alles erledigt. Das fehlt. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, das in diese Verordnung reinzukriegen. Und da muss man wieder, das merken wir ganz stark, jemanden finden, wir haben vorhin darüber gesprochen, der Fluch des Föderalismus, dass jede Landesregierung da was Eigenes macht. Da muss man jemanden finden, der das mit einem macht, auf Landesebene oder auf einer großen Stadt und dann sagt, es ist mir völlig egal, was in dieser Verordnung steht, ich bin hier der König und ich mache, was ich für richtig halte und ich finde das cool und ich mache das. Und dann hat man einen Case und mit dem kann man dann vorgehen und könnte unter Umständen auch gerichtlich vorgehen und sagen, warum darf ich das hier machen und du willst mir es untersagen. Das ist dann leider, muss man da jetzt auch ein bisschen druckvoller spielen.
Warum darf ich das Lied nicht zu Ende singen? Weil das Lied scheiße ist. Schlussfrage, lieber Jan. Wir haben fast eine Stunde geplaudert. Wieder auf eine ganz persönliche Ebene zurückgeholt und in einer für mich zumindest sehr sympathischen, utopischen Form gesprochen, im Geiste des unvergessenen Rio Reiser. Wärest du König von Deutschland, was würdest du tun? Der Jan muss mal kurz nachdenken. Wir machen eine kleine Pause und sind gleich wieder da.
Gerne auch eine längere. Ich befürchte, ich würde überhaupt gar nichts besser machen als die aktuellen Leute.
Die bescheidenen Menschen sind die Könige von Deutschland. Du bist König. Du kannst alles machen. Du musst auch niemanden fragen. Du kannst es einfach entscheiden.
Ich würde dafür sorgen, dass dieses Land gerechter wird, dass es fairer zugeht in diesem Land, dass jeder seinen Platz finden kann und seinen Anteil am Wohlstand haben kann. Ich würde natürlich alle Staatskarossen auf BMW umstellen, wie du vorhin schon wie du vorhin schon gemerkt hast. Ich würde tatsächlich, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir Menschen tief in uns drin eigentlich gut sind, würde ich versuchen, das Gute im Menschen zum System zu erklären. Also das nach außen zu stellen, zu sagen, lasst uns einfach sehen, dass wir gut miteinander umgehen und dass wir, wenn jeder ein bisschen netter wird, wird das ganze Land einfach besser.
Das klingt logisch.
Ja.
Darf ich trotzdem noch einmal nachfragen, das ganze Land gerechter und fairer machen, was muss denn dafür passieren? Also plädierst du zwischen den Zeilen am Ende für ein Grundeinkommen? Oder?
Also habe ich mich zu wenig damit beschäftigt. Ich habe ein paar Sachen von dir gelesen, die du gepostet hast. Mhm. Ich muss sagen, am Anfang war ich total ablehnend. Aber da ich mir also fast mich zwinge, immer zu lesen, was du postest, weil manchmal ist auch was Schlaues dabei, ist natürlich auch eine Erkenntnis aus dieser Krise, dass das aktuell eigentlich sehr schlau wäre, wenn wir das hätten. Wir hätten viele Diskussionen nicht und es würde auch nicht so wahnsinnig viel Geld kosten, das zu machen. Und diese ganzen Solo-Selbstständigen und so weiter, denen es wirklich ganz schlecht geht, die hätten ein Auskommen. Deswegen aktuell wäre das sicherlich ein denkbarer Weg. Ich weiß nur immer nicht, ob das, was jetzt in der Krise funktioniert, dann so weitergezogen werden kann. Das ist so. Also ich habe jetzt vor kurzem auch, wenn ich noch kurz ausholen darf, mit einem Kollegen gesprochen, der gesagt hat, wir müssen jetzt eine Gewerkschaft gründen. Und da habe ich mir gesagt, nur davon abgesehen, dass wir ein Unternehmerverband sind und das Letzte, was wir machen werden, ist sicherlich eine Gewerkschaft gründen. Aber willst du wirklich in Post-Corona eine Gewerkschaft haben, mit der du sprichst und verhandelst?
Eine Gewerkschaft für wen?
Die
für,
das wusste auch nicht genau, für so. Alle. Also das wäre jetzt einfach jetzt mal 500.000 Leute einsammeln, meinte er, und dann wären die schon Spuren in Berlin. Und da gibt's eine ganze Reihe von so Ideen, wo man sagt, ja, aktuell könnte man machen, aber kriegen wir das jemals wieder weg? Ja, also auch so viele, die jetzt so nach ganz viel staatlichem Eingriff schreien, ja, muss man einfach wissen, jeden Freiheitsgrad, den man aufgibt, der kommt nicht einfach zurück. Und das muss man immer sehr wohl dosiert machen, auch in Momenten, wo man sagt, das kommt mir jetzt total schlau vor.
Ja, aber wir kamen ja darauf, weil du die Welt und Deutschland im Speziellen gerechter und fairer machen wolltest. Ja,
also es hätte, ich weiß nicht, ob es ein Grundeinkommen wäre, aber es würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass es weniger Menschen gibt in Deutschland, die exorbitant und fast schon obszön viel Geld haben und verdienen und zu viele, die wirklich am Rande des Existenzminimums vegetieren, weil das auch überhaupt keinen Sinn macht. Ich habe vor kurzem irgendwo diesen schlauen Spruch gelesen, es gibt eigentlich genug Geld auf dieser Welt, das ist nur falsch verteilt.
Ja. Ja. Schöner Schlusssatz. Schöner Schlusssatz, lieber Jan Kalbfleisch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine klugen Insights und Ansichten und für das Plädoyer am Ende, die Welt gerechter und fairer zu machen. Ich wäre glücklich, wenn du mein König wärst.
Ich danke dir, lieber Helge, dass wir das gemacht haben. Und die sie das hören, ich hoffe, sie haben ein bisschen Spaß damit. Und vielleicht machen wir das irgendwann mal wieder.
Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Und ganz zum Schluss noch ein Mini-Werbeblock für die lieben Freunde von unserer, ich muss den Satz nochmal anfangen, einen großen Dank an die lieben Freunde von Ins Glück.
Oh ja.
In deren Räumen wir in Köln diesen Podcast aufnehmen durften. Jan kam ja aus Reda-Wiedenbrück, tragisch berühmt geworden durch Herrn Tönnies. Da sitzt aber tatsächlich der Verband auch mit seiner Geschäftsstelle und ich komme aus Heidelberg und wir haben uns die Mitte ausgeguckt. Das war etwa Köln, außerdem immer wieder ein schönes Fleckchen zum Hinfahren. Und die Niederlassung in Köln von Ins Glück hat uns beherbergt, hier einen ganzen Raum und Kaffee und Softgetränke spendiert. Dafür vielen, vielen Dank. Das ist auch Verband, dass man jederzeit überall ein Zuhause hat und sich gegenseitig unterstützt. Genau. In diesem Sinne, auf ein baldiges Stay Connected. Danke, Jan.
Danke, Helge. Tschüss.